Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, was an populären Ernährungsmythen wirklich dran ist. Wenn dich zum Beispiel interessiert, wie Rapsöl, Gluten, Milch, Haferflocken, Antinährstoffe und Co. ernährungswissenschaftlich korrekt eingeordnet werden. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn du erfahren möchtest, wie du Ernährungsmythen in Zukunft schneller erkennst und entspannter für dich einordnen kannst. In dieser Bauchdetektivgeschichte, dem zweiten Teil zum Thema Ernährungsmythen, gehen Albert alias Foodbert und ich typischen Ernährungsmythen, die uns immer wieder unterkommen, auf den Grund. Wir entlarven sie, wir stellen sie richtig und wir geben dir am Ende dieser Bauchdetektivgeschichte auch 5 Tipps an die Hand, mit denen, wenn du die beherzigst, du in Zukunft auf Ernährungsmythen nicht mehr so leicht reinfallen wirst. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Was sind denn jetzt so typische Mythen? Start mal los, bist wirklich ein
Mythenexperte. Ja. Ich greife einmal ganz schnell das Rapsöl auf. Das war nämlich der Mythos, der letztes Jahr, mit dem habe ich mich wirklich gefühlt jede Woche beschäftigt, weil da kamen immer wieder neue Dinge und ich habe da immer wieder eingeordnet. Und irgendwann wurde es sogar so ein Running Gag auf meinem Instagram-Account. Ich heiße ja Foodbert. Und irgendwann habe ich mir den Spitznamen Rapsbert verdient. Und das beschreibt es fürs letzte Jahr sehr, sehr gut. Aber beim Rapsöl kann man sich auch mythenmäßig wirklich extrem abarbeiten. Und eine Sache, die mir auch in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist, was beim Rapsöl gerne gesagt wird, ist, dass er zum Beispiel das Rapsöl in Produkten, verarbeiteten Produkten, aber auch so in Snacks drin ist und deshalb ist Rapsöl ungesund. Und das macht für mich alles, oder alle Begründungen machen für mich immer keinen Sinn, weil wenn ich jetzt an Chips denke, nur als Beispiel, und da ist Rapsöl drin, dann sind die, also Chips haben zum Beispiel viele Kalorien, viel Fett, viel Salz, oder wenn wir an andere Snacks denken, kommt vielleicht auch noch Zucker dazu. Das heißt, dass Nährwertprofil von solchen Lebensmitteln ist oft ungünstig zusammengesetzt. Deswegen, das heißt nicht, dass wir sie nicht essen dürfen. Ich esse auch gerne Chips. Aber es ist natürlich nicht gesundheitsförderlich, wenn ich viel davon esse. Jetzt unabhängig vom Rapsöl. Könnte auch ein anderes Öl drin sein. Und das finde ich schon sehr, sehr nervig, dass das immer einfach nur zum Beispiel aus Rapsöl runtergebrochen wird. Wobei Rapsöl wirklich von der Fettsäurezusammensetzung super zusammengesetzt ist. Gerade raffiniertes Rapsöl lässt sich auch in der Küche für die allermeisten Anwendungen super verwenden. Und ich sage auch immer selbst, ich schreibe ja niemandem was vor. Und man kann es gerne benutzen, wenn man nicht möchte. Alles klar. Und so finde ich, sollte man das dann an der Stelle auch einordnen. Aber ja, Rapsöl-Content habe ich letztes Jahr super viel gemacht. Ansonsten, was mir noch eingefallen ist zum Thema, so, das hattest du vorhin erwähnt, persönliche Geschichten. Also Dinge, das ist ja auch so ein Phänomen einfach von Instagram, persönliche Geschichten, auch so Leidensgeschichten, die bewegen uns. Und Leute identifizieren sich vielleicht auch mit diesen Geschichten, weil sie gerade in einer ähnlichen Situation sind. Und da ist letztes Jahr, im Frühling, glaube ich, das Thema Flohsamenschalen aufgeploppt. Und es gab zig Videos, wo Leute gesagt haben, ich nehme Flohsamenschalen, ich sah vorher so aus und jetzt habe ich 20 Kilo abgenommen, nur durch Flohsamenschalen. So, und wie du schon sagst, Leute, das spricht dann vielleicht Leute an, die auch gerne viel Gewicht abnehmen möchten. Ah, okay, Flohsamenschalen, das brauche ich jetzt. So, und an der Stelle sage ich auch immer wieder, es gibt keine Wundermittel beim Abnehmen. Also beim Abnehmen ist wichtig ein Kaloriendefizit, man kann über Proteine sprechen, man kann über Ballaststoffe sprechen. Ja, Flohsamen, es gibt, glaube ich, trotzdem ein paar Studien, die gezeigt haben, mit Flohsamenschalen lässt sich ein bisschen Gewicht reduzieren, aber jetzt auch gar nicht übermäßig viel und den Aspekt will ich jetzt auch gar nicht weiter bedienen. es geht nur darum, dass es am Ende trotzdem kein Wundermittel gibt, auf das es sich runterbrechen lässt. Und das Spannende ist, wenn man dann, und das mache ich gerne, ich schaue mir natürlich von den Leuten, die das, diese Infos teilen, ich schaue mir deren Content an. Und ich glaube, das hast du vorhin auch gesagt, man merkt plötzlich, die Leute haben nicht nur angefangen, Flohsamenschalen zu essen oder zu nehmen. Die Leute fangen an, sich mehr zu bewegen. Die Leute fangen an, mehr Obst und Gemüse zu essen. Sie essen plötzlich mehr Vollkornprodukte, mehr Hülsenfrüchte und achten vielleicht generell auf ihre Kalorienzufuhr plötzlich. Und da sind die Flohsamenschalen plötzlich nur Mini-Aspekt vom ganzen Großen. Aber das sieht man auf diesen Plattformen oft nicht. Und vielleicht glauben die Leute sogar, dass es wirklich nur an den Flohsamenschalen lag und sie nichts anderes geändert hätten. Aber aus meiner Erfahrung heraus und von dem, was ich beobachte, gibt es immer mehr andere Faktoren. Es sind nie nur die Flohsamenschalen an sich. Und ich glaube, das kann man sich an dieser Stelle auch wirklich merken. Nicht nur beim Abnehmen oder so. Es gibt keine einzelnen Wundermittel. Nichts schlägt die Ernährung mit ihren gesamten Ernährungsmustern an sich. Also kein einzelnes Lebensmittel kann da groß gegen ankommen. Also ja, das sollte man sich...
Amen kann ich da nur sagen. Ja, weil es ist auch so bei Supplementen oder ich werde oft gefragt, soll ich ein Proteinpulver nehmen oder sowas? Es ist immer Food first. Immer schauen das Lebensmittel. Immer das Lebensmittel. Und selbstverständlich, Supplemente und Proteinpulver und was auch immer, Nahrungsergänzungsmittel sind super, wenn ich einen Mangel habe, wenn ich eine Lücke habe, wenn ich in meinem Bereich jetzt, wenn ich Patienten habe, Patientinnen, die gerade nicht so viel essen können oder dürfen oder sollen und, ja. Man kann das immer gezielt einsetzen, aber grundsätzlich immer, das Ziel von mir ist immer zurück zum Essen und Trinken, zurück zum normalen Lebensmittel, weil wir ja wissen auch, dass in einem Lebensmittel nicht nur die Stoffe drinnen sind, die wir kennen und wissen, also Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Makronährstoffe, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel, wo wir noch nicht einmal alle kennen und. Also es gibt so viele, ich habe auch einmal eine Bauchdetektivgeschichte aufgenommen mit dem Nico Rittenau, wo wir geredet haben über Nährstoffe, die wir noch gar nicht kennen, die trotzdem anscheinend für gewisse Leute essentiell sind, also die unbedingt brauchen über die Ernährung. Und das kann auch der Grund sein, dass zum Beispiel vegane Ernährung nicht für jede Person funktioniert. Ja? Also das ist sehr komplex und darum immer zurück zum Lebensmittel, das ja auch die Nährstoffe in einer Kombination enthält, wie wir es auch am besten aufnehmen können. Weil so sind wir ja als Menschen überhaupt bis jetzt, bis 2026 gekommen, als Menschheit sozusagen, ja. Genau.
Das stimmt. Ja, ich probiere auch immer wieder, wenn Leute mich fragen, diesen Kontext zu machen. Ne? Also einzelne Lebensmittel sind total spannend. Ich rede auch immer gerne auch mal über Haferflocken oder also über Beta-Glucane, die drin sind. Gar keine Frage. Aber ich probiere auch immer wieder an den richtigen Stellen zu sagen, wenn du jetzt nur Haferflocken isst, aber ansonsten kein Obst, kein Gemüse, keine Hülsenfrüchte und vielleicht rauchst du auch noch jeden Tag und trinkst jeden Tag Alkohol, dann bringen dir diese Haferflocken, also das bringt dich auch nicht weiter, aber es geht um die gesamten Ernährungsmuster, die wir haben und es geht um einen gesunden Lebensstil und ich finde, diese Einordnung muss man machen, ich mache sie gerne, aber es ist manchmal nicht so einfach, das zu tun, jetzt so gerade auf Social Media bezogen, ich meine, wenn ich jetzt so an dich denke gerade und du hast Gespräche mit Patienten und Patientinnen, da hat man natürlich den Raum, das nochmal zu machen, man hat ja gerade, man sitzt von Angesicht zu Angesicht und das finde ich immer sehr, sehr angenehm und ja, das ist wirklich manchmal zum Haare raufen, was da so passiert.
Ja, man muss sich halt sehr reduzieren, gell, auf die, also man hat so wenig Zeit, 60, also eine Minute oftmals nur in einem Punkt oder so, da kann man nicht alles unterbringen, klar, ja.
Nee, genau.
Aber Haferflocken ist eh schon so ein Stichwort, oder? Das ist auch so ein Mythos-Lebensmittel, oder?
Ja, Haferflocken auch letztes Jahr, aber auch schon Jahre davor. Werden ganz schön durch den Dreck gezogen, muss man sagen. Also finde ich immer wieder verrückt, von Pferdefutter und deshalb sollten Menschen es nicht essen, bis Antinährstoffe, die drin sind. Und da denke ich mir auch immer, das muss man auch immer erstmal in Einklang bringen. Ja, es klingt schlimm, wenn jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema ganz kurz, Pferdefutter oder so, wenn ein Lebensmittel für irgendwelche anderen Zwecke eingesetzt werden kann, bedeutet das noch nicht, dass es automatisch schlecht für die Ernährung ist. Da gebe ich auch immer gerne als Beispiel die gute alte Zitrone. Mit der Zitrone kann ich fast alles in meiner Küche reinigen. Und das finden ja viele auch toll, dass die so vielseitig ist. Und trotzdem wird ja niemand auf die Idee kommen, wenn ich sie jetzt auspresse, von mir daraus eine leckere Zitronenschorle mache, wird ja auch keiner sagen, oh, du trinkst da hier Zitronenreiniger gerade oder sowas. Wird ja auch niemand machen. Und ich finde, das wird immer so aus dem, da wird irgendeine Logik angebracht, die eigentlich gar keinen Sinn macht, so scheinargumentenmäßig. Und beim Thema Antinährstoffe an sich in pflanzlichen Lebensmitteln finden wir Antinährstoffe. Das ist so. Da ist ein gutes Beispiel die Phytinsäure in Getreide oder in Hülsenfrüchten, die Aufnahme von bestimmten Mineralstoffen hemmen kann, wie zum Beispiel von Eisen oder von Zink. So, das ist möglich, das passiert. Aber die Frage ist, wie relevant ist das am Ende? Und da fehlt mir immer der Kontext, weil es ist jetzt auch nicht so, dass alle Nährstoffe, die da drin sind, die werden plötzlich, die nehmen gar nichts mehr auf. So ist es ja auch nicht. Und das Wichtige ist ja auch da immer zu sagen, es geht ja darum, ums langfristige Ziel. Man möchte eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Und in dieser abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sind diese Antinährstoffe auch kein Problem. Und es gibt natürlich auch Mittel und Wege, wie man vielleicht Antinährstoffe reduzieren kann. Jetzt bei Hülsenfrüchten zum Beispiel durch Keimen oder durch Einweichen oder bei Getreide durch Fermentieren zum Beispiel, wenn ich jetzt so an ein Roggen-Sauerteigbrot denke oder bei Haferflocken, wenn man sie dann zum Beispiel einweicht. Da gibt es ja Möglichkeiten. So mache ich aber auch nicht immer, weil ich weiß, okay, in meiner Ernährung, die ausgewogen und abwechslungsreich ist, kann ich sie auch so essen. So, das finde ich immer wichtig. Und auch in den Kontext, Vollkornprodukte sind gesundheitsförderlich. Durch ihre Nährstoffe, durch Ballaststoffe und auch da, Haferflocken sind ein Vollkorngetreide. Und wenn sie jemandem helfen, in der Ernährung mehr Vollkorn zu essen, dann ist das erstmal ein Grund dafür, den Daumen hochzuheben. So. Und da werden echt Sachen, wie wir schon meinten, entweder zu einfach dargestellt oder nicht in den Kontext gebracht. Und das fehlt mir immer eigentlich. Und ja, das muss man unbedingt tun. Also da kommt nicht dran vorbei.
Ja, zum Hafer, da fällt mir noch ein, was mir da mal begegnet ist, ist diese Sache mit dem Porridge. Dass der Porridge in der Früh, das ist eine Katastrophe, vor allem beim Abnehmen und überhaupt und im Blutzuckerspiegel. Und das ist ja furchtbar und das schießt der Blutzucker nur so rauf. Und erstens einmal ist es normal, dass der Blutzucker ansteigt, wenn man isst, ja, und wenn man Kohlenhydrate isst. Das ist physiologisch normal. Das wird nämlich auch, ist auch ein Mythos, kommt mir fast vor, es darf sich da der Blutzucker null bewegen. Ja. Das ist nicht normal. Ja. Es ist jetzt seit der Zeit dieser Glukosemonitore natürlich sehr explodiert, dieses Thema, glaube ich. Also das ist einmal Nummer eins, also es ist normal. Und das zweite ist, wenn ich nur Haferflocken esse, mit Wasser gekocht, ja, und Obst zugebe, natürlich habe ich dann, was weiß ich, 90% Kohlenhydrate, ja. Aber da ist das Geheimnis das, dass ich einfach schaue, dass ich Protein reinkriege, dass ich eben zum Beispiel das nicht mit Wasser koche, sondern mit einer Tiermilch oder mit einem Sojadrink zum Beispiel, wo ich schon mal Protein habe, dass ich dann Quark reingebe als Topfen in Österreich oder Skyr, was sehr proteinreich ist, oder Cottage Cheese zum Beispiel, wenn ich das mag, so körnigen Frischkäse, ich glaube, den hast du recht gerne in Verwendung. Oder, was ich bei dir gesehen habe, diese Scrambled Oats macht, das ist ja großartig auch, ne? Oder?
Total. Genau, bei der Scrambled Oats, vielleicht auch für alle, die nicht kennen, ist eigentlich eine Mischung aus Haferflocken und Eiern, die man dann eben in der Pfanne anbraten kann. Man kriegt dann wie so kleine Bites oder so kleine Teilchen und dann packe ich in eine Schüssel einfach ein bisschen Skier oder König Frischkäse, wie auch immer. Da kommen diese Scrambled Oats oben drauf und dann kann man da Obst dazu packen und dann kann man da vielleicht noch ein paar Nüsse dazu packen oder so. Und wie du schon gesagt hast, ich kriege auch oft die Frage zum Thema Haferflocken, dass die einen nicht satt halten. Und dann, wenn ich mit den Leuten spreche und frage, okay, wie isst du sie denn? Und wie du gerade sagst, vielleicht kochen die Leute das nur in Wasser oder packen nur ein bisschen Obst dazu. Und wenn man dann noch ein paar Veränderungen macht, die auch total sinnvoll sind, wenn man da ein paar Proteine dazu packt, um mehr Proteine zu essen oder auch beim Thema eben Sättigung, vielleicht packt man noch ein paar gesunde Fette dazu. Und dann kriege ich auch häufig die Antwort zurück, ah, okay, jetzt bleibe ich auch deutlich länger satt. Und selbst wenn mit diesen ganzen Änderungen, selbst wenn dann jemand sagt, also nach einer Stunde könnte ich wieder essen, dann kann man es vielleicht auch mit belegten Vollkornbroten probieren. Also gibt es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten.
Ja, ja.
Aber meistens ist das Problem schon mal gelöst, wenn man eben eine Mahlzeit mit vielen Komponenten zusammenstellt. Und es schmeckt vor allem auch. Es ist ja nicht so, dass ich nur esse, damit ich dann satt bin oder so, sondern nee, es schmeckt mir auch und es macht auch Spaß, das zu machen und so. Und das gehört ja auch immer bei der Ernährung dazu.
Ja, voll. Was gibt es noch für einen Mythos in dem Bereich? Warte mal, wenn ich jetzt überlege, Haferflocken, Ja, wenn wir schon bei diesen Getreidesachen sind, Gluten ist natürlich ein heißes Thema, oder? Kommt dir das auch oft unter? Ja, oder?
Gluten ist ein sehr, sehr heißes Thema, auch da, wenn es wieder so um Komplexität geht. Ich habe mich auch letztes Jahr mit Gluten sehr, sehr viel beschäftigt. Und da gibt es eine einfache Message, finde ich, dass Gluten für ganz, ganz viele Leute kein Problem ist. So, was natürlich stimmt, ist, dass es Menschen gibt, die kein Gluten essen sollten, wie zum Beispiel Menschen, die Zöliakie haben. Und das ist auch ganz wichtig, das festzuhalten. Bei denen kann es zum Beispiel zu einer Entzündung in der Dünndarmschleimhaut kommen. So, das stimmt. Aber wenn jemand jetzt sagt, als Beispiel, Gluten fördert Entzündung, dann stimmt es vielleicht für einen ganz kleinen Teil eben der Menschen, die Zöliakie essen, wenn sie dann eben Gluten weiterhin konsumieren. Und aber diese Differenzierung macht ja plötzlich niemand mehr in den sozialen Medien oder so. Das passiert ja plötzlich nicht, sondern es bleibt hängen. Gluten ist total schlecht, Gluten fördert Entzündungen, niemand sollte es essen. Und das ist halt schlichtweg falsch so. Und ich habe auch wirklich viele Leute, die dann eben durch dieses Gluten-Thema, und deswegen meine ich nur, für viele Menschen ist Gluten aber auch kein Problem. Oder auch, wenn wir jetzt an glutenhaltige Lebensmittel wie Nudeln denken oder Burger, Wraps, wie auch immer. Viele schreiben mir dann auch, wollte ich lieber auf Gluten verzichten? Und dann frage ich, hast du denn irgendwelche Beschwerden? Und dann sagen die Leute, nee, aber es soll ja gesünder sein, darauf zu verzichten. Dann sage ich, nee. Also gerade glutenhaltige Lebensmittel in ihrer Vollkornvariante, jetzt landen wir wieder beim Vollkorn, wenn ich jetzt an Vollkornnudeln denke, Vollkornwraps, Vollkornbrot zum Beispiel, die sind ja total gut. Wir haben ein Vollkornprodukt, wir haben hier Ballaststoffe drin, wir haben hier einen höheren Nährstoffgehalt drin als im Vergleich zu der Weißmehlvariante. Ist doch super. Kannst weiterhin konsumieren. So, aber natürlich verschwimmen da wieder bestimmte Aspekte. Da bist du ja auch die Expertin für, weil es gibt ja auch unabhängig von der Zöliakie andere Gründe, warum vielleicht jemand das Produkt nicht verträgt oder nicht vertragen kann. Aber mich nervt es trotzdem, dass es dann einfach in der Komplexität, in so diesen Aussagen, gerade beim Thema Verunsicherung, auf alle runtergebrochen wird. Und ich verstehe auch, dass Leute dann verunsichert sind, aber in den meisten Fällen ist es überhaupt nicht nötig.
Ja, genau. Das ist absolut wieder richtig eingeordnet und so. Super, weil es ist wirklich so. Für die meisten, also dieses Gluten ist allgemein für alle ein Problem und glutenfrei ist gesünder, das stimmt so absolut nicht. Im Gegenteil. Ich habe sogar in meinen Recherchen mal eine Studie gefunden, das war total interessant, wenn man nämlich ohne, dass man eine Zöliakie zum Beispiel hat, auf Gluten verzichtet, dann ist das sogar, dass das sogar einen, in der Studie war das so, dass das einen negativen Einfluss auf das Darmmikrobiom gehabt hat, dieser Glutenverzicht aus einfach so, ja. Also wenn man gesund ist und es keine Zöliakie-Diagnose gibt zum Beispiel, dann ist es überhaupt kein Benefit, im Gegenteil, ja. Man weiß jetzt nicht die Mechanismen, warum das passiert und so weiter, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass das, also es ist ja oft, was oft triggert viele Leute, ist nicht das Gluten, sondern die FODMAPs, also spezielle Kohlenhydratteilchen, sage ich jetzt einmal, die Fructooligosaccharide, die halt zufällig in den glutenhaltigen Getreidesorten, also Weizen, Dinkel, Roggen und so, vorkommen. Und zwar nur in diesen. Und die sind oft das Problem. Und da ist es aber nicht so, da ist kein Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht, wie bei der Zöliakie, sondern da geht es um die Menge. Da muss ich rausfinden, wie viel geht am Tag und in welcher Kombination. Und vielleicht geht Dinkel-Sauerteig-Brot oder Weizensauerteig besser als einfach ein weißes Brötchen. Wie viel kann ich das dreimal am Tag essen? Frühstück schon Weizen, mittags Nudeln, abends Pizza. Ist das zu viel oder nicht? Das kann man rausarbeiten. Also das ist ganz eine wichtige Unterscheidung, dass es nicht, ganz oft nicht das Gluten ist, sondern andere Dinge, auf die man schauen muss. Ja? Und Zöliakie ist ja nicht so häufig. Also ich habe da auch wieder... Da habe ich eine Kollegin interviewt auch, die Katharina Knoblich, das ist eine Diätologin, die selbst Zöliakie hat, auch ihre Kinder und die eben Patienten, Patientinnen betreut. Also die Bauchdetektivgeschichten, die verlinke ich auch gern unten in den Shownotes. Da erklären wir das Thema Zöliakie noch ganz genau und da auch an dieser Stelle nur ganz kurz. Unbedingt, wenn man schon sich irgendwie überlegt, man will Gluten weglassen, dann niemals, bevor man nicht einmal eine Zöliakie-Abklärung vorher gemacht hat. Das geht mit Bluttest, ganz einfach, Zöliakie-Antikörper bestimmen und dann von mir aus glutenfrei, aber nicht vorher, weil wenn man es mal gemacht hat, dann kann man die Zöliakie nicht mehr nachweisen. Also wenn man mal glutenfrei isst und das passiert mir leider auch so häufig, dass Menschen schon monatelang glutenfrei essen und das wurde nie gemacht, diese Abklärung. Ja, wichtig.
Super wichtiger Punkt. Ich hatte letztes Jahr, ich meinte, ich habe auch als Wissenschaftsredakteur gearbeitet, ich habe auch mit einem Gastroenterologen zum Thema Gluten und Zöliakie gesprochen. Wie du gesagt hast, wenn man Beschwerden hat, unbedingt abklären lassen, bevor man da selbst, also ich verstehe diesen Gedanken, das darf man ja nie vergessen. Leute wollen ihre Situation dann ändern, das ist ja total menschlich. Aber wie du gerade sagst, beim Thema Gluten oder möglich Zöliakie, sollte man das unbedingt ärztlich abklären lassen, damit die Diagnose dann auch wirklich gestellt werden kann, damit man weiß, was man zu tun hat. Und dann kann man langfristig natürlich auch die bestmögliche Entscheidung treffen. Das ist gut, dass du das da an der Stelle auf jeden Fall nochmal ergänzt hast. Vielleicht auch als Input. Es kommt ja immer darauf an, auch jetzt bei den Menschen, die sagen, okay, also wie du schon meintest, glutenfrei ist nicht automatisch gesünder. Es kommt ja immer darauf an, wie ist die Ausgangssituation, womit ersetze ich das? So, ich meine schon, wenn man zu Vollkornprodukten greift, super Wahl. Wenn ich dann auf einmal sage, okay, das möchte ich alles nicht mehr essen, da ist Gluten drin und alle sagen, das ist ungesund. Wenn ich das jetzt durch, also glutenfreie Produkte machen, vor allem ja auch für die Zielgruppe, für Menschen, die Zöliakie haben, super viel Sinn. Aber es gibt natürlich auch in dem Bereich bestimmte Produkte, die dann ein anderes Nährwertprofil haben, die vielleicht mehr Fette haben, mehr Zucker, mehr Kalorien oder so. Wenn ich das durch diese Produkte ersetze, kann es natürlich sein, dass meine Ernährung insgesamt plötzlich anders zusammengesetzt ist. Vielleicht auch nachteilig. So. Und das andere Thema ist aber, was auch passieren kann, wenn man vielleicht darauf reinfällt, glutenfrei ist gesünder. Wenn ich jetzt das Ganze aber vielleicht durch Buchweizen und Quinoa und so weiter ersetze, dann muss auch nichts passieren. Ich finde total gut, wenn Leute vielfältig essen. Mache ich auch. Ich esse auch gerne mal Buchweizen oder so. Habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, mochte ich ganz lange nicht, aber mittlerweile esse ich deutlich lieber. Oder vielleicht zu anderen Kohlenhydratquellen greifen. Gibt es ja, wie gesagt, Quinoa oder Amaranth. Wenn Leute so das in ihre Ernährung mit reinbringen, bin ich ein totaler Fan von. Ist ja auch tolle Kohlenhydratquellen mit Nährstoffen. Aber glutenfrei ist nicht automatisch gesünder. Und wer Vollkornprodukte isst, wie Vollkornnudeln, go for it. Also gerne, wenn man sie verträgt. Also ist doch super.
Ja, genau. Ja, und diese glutenfreien, das Problem ist halt, dass die Leute dann oft zu glutenfreien Ersatzprodukten greifen, nämlich Brötchen und Keksen und Nudeln und. Und sehr viele von denen, gerade die Backwaren, haben sehr viele Verdickungsmittel, Stabilisatoren und so weiter, Dinge drinnen, die das Gluten logischerweise ersetzen müssen. Da sind nicht alle sehr gut durchdacht im Sinne von der Ernährungsphysiologie und von dem, was sie den Körper bringen sollen. Man könnte das gut machen, wird aber oft nicht, natürlich aus Kostengründen, ja, weil man will natürlich die Firmen, wo haben ein wirtschaftliches Interesse auch und wollen hohe Margen einfahren und da will man natürlich möglichst günstig produzieren und da ist es halt günstiger, irgendein Verdickungsmittel einzusetzen, als jetzt Goldleinsamen, das Gleiche machen würde zum Beispiel, ne? Und das ist halt das Problem. Also das heißt, wir in der Ernährungstherapie machen ja auch mit Zöliakie-Patienten, wir schauen ja dann auch, wie kann man die Ernährung trotzdem möglichst vollwertig gestalten, weil wenn ich jetzt halt irgendein Brötchen habe und da ist dann nur mehr Mais, Mehl, Reismehl oder so drin und das ist total leer. Also da sind keine Mikronährstoffe mehr drinnen zum Beispiel und keine Ballaststoffe. Und ich muss halt dann schauen, das ist uns meine Aufgabe halt eben in der Therapie, dass ich dann schaue, wie kann ich dem Patienten helfen, dass er das Essen trotzdem möglichst vollwertig gestalten kann. Eben wie du gesagt hast, gibt es oder Getreidesorten, Hirse, Buchweizen, also glutenfreien Getreideprodukten, ja, also Pseudogetreide oder mehr Gemüse oder Obst oder, also dass ich es wirklich gut aufstelle. Ja. Und da braucht es vielleicht auch, also da halt nicht, muss man auch nicht alles alleine schaffen, dass ich einfach Hilfe holen, ja. Da zu einer Ernährungsfachkraft gehen und sich da einfach begleiten lassen, Termin machen und dann hat man das ist ja dann keine große Hexerei, wenn man da an die Hand genommen wird und das gemeinsam dann erarbeitet, ne. Genau.
Ja.
Voll. Was ist denn noch für so ein Mythos, der dir unterkommt? Gibt es noch irgendwie ein, zwei, die du sagst, boah, ja, das war auch so eine wahnsinnige Sache, die ganze Zeit kursiert ist?
Welche ich auch immer mitnehme. Also ich halte auch nebenbei manche Vorträge. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Und was ich manchmal mit reinnehme, ist so das Thema Milch. Also rund um Milch gibt es ja auch ganz, ganz viele Aspekte, wie zum Beispiel, dass Milch Entzündung fördern soll, obwohl man das in den Studien nicht sieht. Also da gibt es entweder neutrale Effekte oder einige Entzündungsmarker oder einige positive Effekte, auch einige Entzündungsmarker. Und am Ende muss man ja auch mal bedenken, es gibt ja zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei uns, gibt es ja Ernährungsempfehlungen. Und da sind Milchprodukte ja definitiv Teil von. Und
das muss man sich auch wirklich nochmal vergewissern. Man kann täglich als Orientierung wird vorgegeben 2 Portionen Milch bzw. Milchprodukte. Vorher waren es 3 Portionen, müssen uns auch gar nicht so jetzt sind es 2 oder 3 aufhalten, sondern man kann Milchprodukte essen und Milchprodukte, wenn gibt es ja total viele unterschiedliche, aber auch die können Teil einer gesundheitsförderlichen Ernährung sein. Wir hatten vorhin das Thema Proteine, zum Beispiel im Frühstück, sei es über Skier oder Magerquark oder körnigen Frischkäse, liefern Proteine, liefern Kalzium und auch viele weitere Nährstoffe und die können Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sein und die können es auch weiterhin bleiben, aber auch da, dadurch, dass Milchprodukte eigentlich etwas sind, was Leute täglich konsumieren, wenn man dann erstmal hört, oh, Milchprodukte sind total ungesund oder Milchprodukte fördern Entzündungen, wie gesagt, ist total verständlich, dass man darauf reagiert, aber da ist immer wichtig, das auch wieder einzuordnen und wieder einzufangen. Genau, und bei Milch, was auch dann oft zukommt, das würde ich jetzt an der Stelle auch nicht vertiefen, wenn jemand sagt, ich möchte aus ökologischen oder ich möchte aus ethischen Gründen keine Milchprodukte konsumieren, ist für mich total fein. Ich sag nie jemandem, du musst jetzt Milchprodukte essen. Nein, ich sag nur, pass auf, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du sie konsumieren möchtest, mach das. So, und dann vielleicht noch ein paar Tipps geben, wo sind vielleicht ein paar mehr Proteine drin, wie sieht so das Nährwertprofil generell aus. Deswegen meinte ich, die unterscheiden sich ja total, wenn man jetzt vielleicht auch an Käse denkt als Beispiel oder so. Aber genau, auch da immer wieder einordnen, einsortieren für die Leute, damit die bestmögliche Entscheidung für sich und ihre Gesundheit in dem Fall treffen können. Genau. Das vielleicht so zum Thema Milch. Wie erlebst du das so bei dir?
Ja, kommt auch das Thema Milch natürlich. Bei mir kommt es dann oft so, dass die Patienten, Patientinnen vielleicht bei einem TCM-Arzt oder Ärztin waren und die haben natürlich die Milchprodukte verboten. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, verstehe ich voll. Die TCM, traditionell chinesische Medizin oder auch die Ernährungslehre aus der Richtung, natürlich, da kommen keine Milch und Milchprodukte vor, weil das kulturell in Asien, in China zum Beispiel und so, überhaupt keinen Stellenwert hat. Es ist auch so, dass wir wissen, dass die asiatische Bevölkerung laktoseintolerant ist zu einem riesengroßen, also 90% oder so sind da die Werte. Das heißt, ich werde ja natürlich eine Medizinrichtung, die von dort kommt, wird den Menschen natürlich niemals Milch und Milchprodukte empfehlen. Und die kommen in der Kultur und Gesellschaft einfach nicht vor. Wenn ich das jetzt zu uns übertrage und diese Medizinrichtung hier in Europa praktiziere sage, das taugt mir, da will ich mich danach richten, dann muss ich das immer wieder in den Kontext setzen. In Europa ist Milchwirtschaft oder sind Milch und Milchprodukte gang und gäbe schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich, ja. Und das ist nichts, mit dem die meisten nicht umgehen können. Also sprich jetzt Laktoseintoleranz zum Beispiel. Und das finde ich auch immer so wichtig, dass man das dann in den Kontext setzt, ja, wiederum individuell. Und wenn man schon sagt, so wie du, da bin ich ganz bei dir, wenn jemand sagt, ich will das trotzdem nicht oder mir kommt vor, das tut mir nicht so gut oder wie auch immer, ja, dass man dann nicht sagt, okay, das passiert halt oft, dass die Ärzte sagen, lassen Sie das weg. Aber das ist nicht die ganze Lösung. Ich muss immer sagen, wenn ich etwas weglasse, ist immer die Frage bei mir, was stattdessen? Wie kriegen wir Kalzium, Eiweiß und, wie kriegen wir das in den Menschen rein? Ja, wie decken wir seinen Bedarf trotzdem, wenn er das jetzt nicht nimmt? Was stattdessen? Ist immer die Frage. Also lassen Sie weg, das ist auch so ein, das ist auch wieder etwas, wo man eine Nicht-Fachkraft, Nicht-Ernährungsfachkraft erkennen kann, weil das nur die halbe Wahrheit ist. Ja, ich muss sagen, okay, wir lassen das jetzt weg, nur für einen Zeitraum oder für immer oder wie auch immer und was stattdessen und da dann helfen beim Umsetzen. Ja? Und wenn ich das nicht kann, dann bitte zu einer Ernährungsfachkraft. Dann einfach sagen, bitte gehen Sie zu einer Ernährungsfachkraft und die wird Ihnen dann helfen, was Sie stattdessen essen können. So.
Um da noch anzudocken, wird auch ein Thema, was natürlich ja bei den Leuten dominiert, wenn wir schon bei Milch bleiben, wenn jemand sagt, okay, ich vertrage keine Milch oder ich habe eine Kuhmilchallergie, wie auch immer, möchte ich nicht oder kann ich nicht. Wie du schon meintest, das kann ich dann tun. So, da denke ich natürlich ganz schnell, gerade wenn es darum geht, wenn Milchprodukte bei jemandem in der Ernährung eigentlich viele Proteine reingebracht haben, könnte man ja zum Beispiel zu den ganzen Soja-Alternativen greifen. Zum Sojadrink oder es gibt ja auch Joghurts auf Sojabasis, Und die liefern auch Proteine. Also Sojadrinks haben ja ähnlich viel Protein pro 100 Milliliter wie Milch, was ganz gut ist. Du meintest es vorhin, ja, kann man ja auch Porridge zum Beispiel mit Sojadrink kochen. Was ich erlebe, auch da wieder so in den Videos, die von Leuten geteilt werden, die in dem Bereich eigentlich lieber kein Content machen sollten. Mhm. Die sagen, Milch fördert Entzündung und deswegen sollst du sie nicht essen. Und dann sagen sie, alles klar, bitte greif, keine Ahnung, zum Sojadrink, zum Mandeldrink, zum Hanfdrink, keine Ahnung, was weiß ich. Aber achte darauf, dass diese Produkte keine lange Zutatenliste haben. Und jetzt kommt das Problem, das ist nämlich vorhin erwähnt. Milch und Milchprodukte, gerade bei Leuten, die sie auch häufig und täglich konsumieren, sind natürlich wichtige Lieferanten. Zum Beispiel für Proteine, aber auch für Kalzium, für Vitamin B2, B12, bisschen Vitamin D ist drin, wobei man es auch nochmal ausklammern muss, weil wir das meiste eben über die Sonne herstellen oder über die UV-Strahlung oder über Nahrungsergänzungsmittel supplementieren können, wobei das auch nochmal so ein Bereich ist, den man hier aufmachen könnte. Was ich sagen möchte ist, es gibt auch angereicherte Milchalternativen, wie zum Beispiel Sojadrinks, wo dann eben Kalzium drin ist, wo eben Vitamine zugesetzt sind. Und das ist in erster Linie erstmal gut, dass sie zugesetzt sind. Dadurch wird die Zutatenliste natürlich länger, als wenn jetzt nur da stehen würde Soja und Wasser. Mhm. Das ist in dem Fall gar kein Problem. Und wie ich schon sage, vielleicht auch die Leute, die es gerade hören, man muss es wirklich immer einordnen und erklären, wie du schon meintest, wenn nicht das, was geht dann sonst und warum geht das? Das wollen Leute auch nochmal oft hören, so dieses Warum und die Erklärung dahinter. Das ist ja super, super wichtig. Und dieses Bashing von so Zutatenlisten nimmt ja auch komplett überhand und ist in vielen Fällen überhaupt nicht nötig. Oder in den meisten Fällen, in denen ich es bisher sehe, ist es überhaupt nicht nötig. Und ja.
Ja, da muss man, absolut wichtige Ergänzung. Auch da, ich habe da auch eine Bauchdetektivgeschichte zu den Pflanzendrinks, auf was man da achten sollte und so. Und da sage ich zum Beispiel auch, verlinke ich auch in den Shownotes. Und da nur ganz kurz, da sage ich eben auch, die sollten unbedingt angereichert sein mit diesen Mikronährstoffen, die du erwähnt hast. Es kommt jetzt auch wieder individuell darauf an, verwende ich den Pflanzendrink jetzt für zweimal täglich einen Schluck im Kaffee oder koche ich mit dem, ja? Dann ist natürlich ein Unterschied, ja? Aber wenn ich etwas mehr konsumiere, also wirklich in einer normalen Menge aus einem Schluck im Kaffee, ja, dann ist es schon wichtig, dass ich da schaue, dass die Mikronährstoffe zum Beispiel drinnen sind und dass ich einen Pflanzendrink wähle, der Eiweiß hat zum Beispiel, ja? Und die Zutatenlistenlänge, die sagt es nicht aus und vor allem auch nicht, viele glauben dann kaufe ich einen Bio-Pflanzendrink. Jo, die EU-Verordnung, die es gibt, besagt leider, dass Bio-Lebensmittel nicht angereichert werden dürfen, nämlich mit gar nichts. Ja? Also das heißt, in einem Bio-Pflanzendrink sind eben auch keine Mikronährstoffe drinnen. Das ist sehr schade. Nicht sehr durchdacht, meiner Ansicht nach, dass das so geregelt wurde, aber es ist so. Das heißt, da muss man auch wieder schauen, da ist auch Bio nicht unbedingt besser in dem Fall. Ja? Also wieder individuell einordnen. Ja?
Auf jeden Fall, so wie du es gerade sagst, es muss echt den Ernährungsfachkräften überlassen sein, diese Dinge in den Kontext zu bringen und einzuordnen. Die Bio-Drinks hast du ja gerade angesprochen, dass die nicht angereichert sind. Und dann, wenn jemand aber draußen sagt, nee, die Bio-Alternativen sind alle gesünder,
nope.
Gerade Thema Anreicherung. Nee, wenn die Anreicherung da nicht stattfindet und Milch und Milchprodukte eigentlich in der eigenen Ernährung einen großen Stellenwert vorher hatten und man möchte es ersetzen, ist es ziemlich schwierig, weil man da echt dann auf die Produkte zurückgreifen sollte, die angereichert sind, aber zum Beispiel nicht Bio. Mhm. Ja, da geht vieles, und wir beide merken es ja auch, es geht echt vieles drunter und drüber immer in der ganzen Kommunikation rund um die Themen, und deswegen sind auch solche Formate wie Podcasts oder Vorträge oder Beratungsgespräche unfassbar wichtig und super essentiell, weil
da kann man es immer
dran. Wo die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, das kann es nicht lösen. So viel kann ich gar nicht einordnen zu einem Thema in so einer kurzen Zeit. Also das ist fast nicht möglich.
Ja, da scheitern wir an diesem Brandolini-Principle oder Brandolini's Law, weil es einfach länger dauert, das Ganze zu erklären. Ja. Aber es ist wichtig, ja. Es gibt immer den Kontext, ja. Genau. Aber das können wir jetzt, glaube ich, diesen Mythos können wir jetzt auch quasi abhaken. Zutatenlisten sind kurze Zutatenlisten sind nicht automatisch besser, ja, sondern es kommt wieder drauf an, ja. Vielleicht eher das, wenn ich, aber das stimmt auch nicht. Also manchmal hört man so dieses, wenn du etwas kaum lesen kannst, weil du schon fast ein Chemiestudium brauchst, aber auch das ist nur schwierig, weil Ascorbinsäure zum Beispiel, das ist Vitamin C, das muss ich halt wissen, ja, also das ist überhaupt kein Thema, wenn das drinnen wäre, ne, ist auch nicht richtig, also es kommt drauf an, ne.
Ja, aber es ist, wie du schon sagst, nur weil ich es nicht aussprechen kann, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Also, also gerade beim, du hast die Ascorbinsäure genannt, aber selbst wenn ich mir Lebensmittel angucke, die gar keine Zutaten sind, dann wird zum Beispiel eine Blaubeere, eine Erdbeere, ein Apfel, die besteht ja, es ist ja nicht nur ein Apfel an sich, da sind ja auch bestimmte Verbindungen drin. Und wenn du die alle aufzählen würdest, dann, das versteht ja auch keiner. Ja. Ich würde wahrscheinlich nicht alles davon verstehen. Ich hätte zwar Chemie, aber vieles davon müsste ich wahrscheinlich trotzdem nochmal nachgucken. Und da darf man sich wirklich nicht so unnötig verunsichern lassen.
Ja, das stimmt.
Leichter gesagt als getan wahrscheinlich für viele auch draußen, aber es sind alles so unnötige Scheinargumente und niemand geht dann in die Tiefe oder niemand ordnet es von denen ein, die diese Infos leider raustragen.
Ja, Albert, wir hatten jetzt schon ganz viele Mythen. Wir hatten den Rapsöl, die Haferflocken, wir hatten das Gluten, die Milch, wir hatten die Zutatenlisten, wir hatten die karnivore Ernährung und so weiter, die Flohsamenschalen und so. Vielleicht als Abschluss überlegen wir uns ein paar Tipps, vielleicht drei Dinge, die man jemandem mitgeben kann, um eben so nicht auf Mythen hineinzufallen. Was kann man machen vorbeugend? Ja, also was fällt dir da ein bisschen was ein, was sich da die Hörer und Hörerinnen mitnehmen könnten?
Ja, fällt mir. Ich denke da natürlich wieder vor allem so an diese Social Media Welt, aber das gilt auch für Website und Bücher und so. Das erste ist natürlich, wer ist die Informationsquelle? Also wer hat gerade diese Info rausgebracht? Und ich finde, gerade im Ernährungsbereich sollte man eben darauf schauen, dass man guckt, okay, ist die Person Diätologin, Diätologe, Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerin oder Ökotrophologe, Ökotrophologin, Dinge, die ich wirklich als Ausbildung machen kann, Dinge, die ich wirklich studieren kann. Nicht nur, dass da steht, ey, ich bin Coach oder so und ich habe jahrelange Erfahrung. Ich finde, Erfahrung ist auch nicht unwichtig, gerade so ein Beratungsgespräch, aber ich würde immer versuchen, darauf zu schauen, ob die Person auch wirklich irgendeine Ausbildung in dem Bereich bekommen hat oder gemacht hat. Genauso wie Ernährungsexperte, Expertin, da würde ich auch immer noch mal drauf schauen, ist da wirklich, existiert da noch mehr fundiertes Wissen zu oder bezeichnet sich die Person einfach so? Was ich für mich immer wieder jetzt auch letztes Jahr erkannt habe, und so gebe ich es auch weiter, wenn ein Video dich verunsichert und am Ende dir das Ganze aber nicht einordnet und einen Kontext bringt, ich würde es mir nicht mehr angucken. Also ich habe auch einige Formate, Beiträge, Videoformate, wo ich vielleicht mit so einer Hook einsteige ins Video, die vielleicht kurz irgendein Gefühl aufmacht, vielleicht auch kurz Verunsicherung. Aber niemals sollte das Video darin enden, dass man plötzlich Angst vor einem Lebensmittel hat oder verunsichert ist. Es muss immer eingeordnet werden. Und das ist immer so mein Anspruch. Und darauf, das würde ich allen Leuten mitgeben. Wenn das jemand nicht macht, dann lohnt es sich, es nicht zu gucken. Das bringt einem nichts. Genau. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, was ich auch habe, ist das Thema Wundermittel. Das ist so, vieles auf funktioniert da nun mal so mit Thema Wundermittel. Wir hatten ja vorhin, wie gesagt, die Flohsamenschalen oder kann auch alles andere sein, Apfelessig, wie auch immer. Es gibt kein Wundermittel und das muss man sich immer bewusst machen. Es gibt einzelne Lebensmittel, die vielleicht irgendwas Besonderes an sich haben, wie Haferflocken mit den Beta-Glucan, was man gerne mal erwähnen kann. Aber trotz allem wird dieses eine Lebensmittel, also das schlägt nicht die gesamten Ernährungsmuster. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist unfassbar wichtig. Und jetzt kommt doch der Bonustipp, weil du nur der vierte, nicht nur auf die gesamten Ernährungsmuster, Leute dürfen auch nicht den ganzen Lebensstil vergessen. Das ist immer das andere. Thema Rauchen und Alkohol trinken. Unfassbar wichtig, dass man diese Aspekte ebenfalls im Blick hat. Also jemand, der nur seine ganze Fokussierung so auf Ernährung richtet und sich da vielleicht sogar ein bisschen durcheinander bringt und alles perfekt machen will, aber alle anderen Aspekte wie Bewegung und Sport und Schlaf und Stress vernachlässigt, das ist auch total problematisch. Also da kann man gerne bei der Ernährung ein bisschen mehr Druck rausnehmen, lieber vieles gut machen, muss nicht alles perfekt sein und die anderen Aspekte dürfen nicht vernachlässigt werden. So. Und ja, Was fällt dir ein? Was du ergänzen möchtest?
Ja, eine Sache, also du hast es gesagt, von wem kommt die Information als erstes Punkt, ne? Ernährungsfachkraft oder nicht, ja? Dann dieser Punkt mit Angst, wenn ein Video Angst macht und das nicht entkräftet wird, also wir brauchen das, ich kenne das ja, diese Hooks sind wichtig, also für alle Content-Creatorinnen, das bedeutet einfach, dass man steigt halt auf Social Media immer mit irgendwas ein, was spannend ist. Wir sind, was weiß ich, wie viele Milliarden Menschen auf Instagram und wir müssen ja schauen, wenn wir wollen, dass unser Video gesehen wird, angeschaut wird, muss man irgendwie den Scroll stoppen, ja, man muss irgendwie die Aufmerksamkeit catchen und das macht man oft mit so einem Hook, der irgendwie zweifelhaft ist, Angst macht oder irgendein Gefühl auslöst, ja, aber wie du sagst, wenn das nicht entkräftet wird, das ist ganz wichtig, dass das, oder ich würde sogar noch dazu sagen, entweder es wird so stehen gelassen, schlecht, das ist unprofessionell. Oder, also es ist keine Ernährungsfachkraft dann bestimmt, oder der oder diejenige verkauft dir was. Sagt, ja. Okay, da, Pflanzen haben zum Beispiel weniger Nährstoffe, deswegen brauchst du mein Multivitaminpräparat, das ist die Lösung. Also wenn die Lösung ein Produkt ist, würde ich auch schon mal sagen, ja, also genau. Ja. Und Lebensstil bin ich voll bei dir, also es ist nicht immer nur die Ernährung, das sage ich wie ein Papagei, hat jeder von mir, der mit mir arbeitet oder auf Social Media. Es ist die Ernährung, es sind Trigger, es gibt das, es können Probleme sein, natürlich, ja. Und das kann man super lösen, es hat einen super therapeutischen Effekt, die Ernährung, ganz klar. Aber es ist immer das Essverhalten auch, die Stressachse und sonst eben, wie du es gesagt hast, Bewegung, Schlaf und. Also es ist nicht immer nur das Essen, es ist zu eng gedacht. Und das, was ich noch ergänzen würde, wäre, die Ernährung ist niemals schwarz-weiß. Es ist nie schwarz-weiß. Es kommt immer auf den Kontext an, wie viel esse ich davon, wie geht es mir, wer bin ich, welche Diagnosen habe ich, welche Beschwerden habe ich oder auch nicht, wie alt bin ich und, ja. Und auch, welches Ziel will ich erreichen. Es ist immer individuell. Es gibt keinen, jemand, der das so stehen lässt, wie das ist für alle schlecht oder das ist für alle gut. Das gibt es nicht. Nicht einmal zum Beispiel dieses an apple a day keeps the doctor away. Nicht für alle. Jemand mit einer Fructose- und Sorbitintoleranz, der hat mit einem Apple ein massives Problem, ja, obwohl das so gesund ist. Also nicht einmal die gesunden Sachen sind für alle. Es gibt kein One-Size-Fits-All in der Ernährung. Das ist immer individuell. Das würde ich noch ergänzen. Genau.
Ja, finde ich gut.
Cool. Ja, also ich sehe schon, wir glaube ich, müssen uns nochmal treffen in einer Bauchdetektivgeschichte. Vielleicht macht man das jetzt jährlich, die Mythen des Jahres aufrollen, ja.
Vielleicht können wir auch nochmal irgendwann über positive Sachen sprechen. Wir haben ja viele Mythen gehabt, die viel mit so Verunsicherung und Angst zu tun haben, natürlich.
Ja, ja, schon.
Es gab ja auch ein paar Trends letztes Jahr, die auch ganz gut waren.
Das ist aber eine gute Idee. Das werden wir als Follow-up machen, Albert, auf jeden Fall. Aber jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit und dass du hier bei mir warst. Ich glaube, es hat allen Zuhörern und Zuhörerinnen sicher extrem viel gebracht. Wir haben sicher total viel aufgeklärt und aufdecken können und vor allem jetzt auch 5 Tipps an die Hand gegeben, wo man möglichst schauen kann mit diesen Tipps, wenn man die beherzigt, dass man nicht auf Mythen reinfällt. Ja, also ja. Dankeschön und bis bald.
Danke dir auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, ciao, ciao.
Tschüss. Ich hoffe, Albert und ich konnten dir in dieser Doppelfolge in der Bauchdetektivgeschichte 73 und 74 ganz viel mitgeben, dich beruhigen, Mythen für dich richtig einordnen und dir vor allem auch Tipps mitgeben, wie du in Zukunft nicht mehr in die Ernährungsmythenfalle tappst. Wenn dir diese Folgen gefallen haben oder du jemanden kennst, der gerade im Ernährungsmythen-Dschungel feststeckt, dann schick ihm doch diese Episode weiter. Erzähle auch gerne deiner Familie, Freunden, Bekannten, Verwandten oder Arbeitskollegen, Kolleginnen von meinen Bauchdetektivgeschichten und bewerte sie auch gerne positiv auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Denn so leistest du einen ganz wesentlichen Beitrag dafür, dass einfach diese Infos mehr ausgespielt, mehr angezeigt werden auf den diversen Podcast-Plattformen. Und falls du auf Social Media bist, folg auch unbedingt unseren Accounts, also Bauchdetektivin und foodbert.de.
Du findest alle Links unten in den Shownotes. Und wenn du unsere Posts likest, kommentierst, weiterleitest, dann hilfst auch du auf diesen Plattformen, dass unsere Infos einfach relevant bleiben, vom Algorithmus ausgespielt werden, denn das ist einfach the name of the game. Ja? Es geht einfach immer um Reichweite. Und wenn man die nicht bekommt, weil man eben, wenn nichts kommentiert wird, geliked wird, geteilt wird, dann, ja, dann taucht man quasi in diesem See von, in diesem Meer, muss man sagen, von Beiträgen unter und wird einfach vergessen. Ja. Also das ist deine Möglichkeit, wie du uns, mich und Albert oder auch andere Ernährungsfachkräfte tatkräftig unterstützen kannst, ohne dass es dir viel Zeit, Mühe oder geschweige denn Geld kostet. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.